Wurde euch schon mal eine Bibelpassage vorgelesen und sogleich war das Interesse bei euch so ziemlich abgelöscht? Vielleicht, weil die Verse in der Lutherbibel fett gedruckt sind und sie zweimal im Jahr gepredigt werden und das jedes Jahr und die Predigten sich darüber sehr, sehr ähneln. Womöglich meinst du, das ist ja überhaupt nicht dein Thema. Und da hält sich die Neugier bei dir arg in Grenzen. Vielleicht hast du schon lange nichts mehr Interessantes oder Spannendes zu diesem Bibeltext gehört. Darf ich ehrlich sein? Also ich kenne das von mir. Ehe man sich versieht, ist man nicht mehr so aufmerksam. Oft auch unbewusst. Und wenn es dir gleich so gehen sollte, dann will ich dich heiß machen, dann will ich dich motivieren. Mag sein, dass dir heute nicht alles gefallen wird, was ich sage, aber du darfst sicher sein, ziemlich sicher, dass du so eine Auslegung zu diesen Bibelversen noch nicht gehört hast. Also sei bereit für Jesus. Dann machen wir mal weiter im Markus-Evangelium und lesen die Verse. Markus 10, 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ich bete. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass wir heute wieder aus deinem Wort hören. Und ich möchte dir danken, dass diese Bibelstelle so wohlbekannt ist. Aber ich bitte auch, dass ja, du uns aufmerksam machst, dass du uns zeigst, wo das in unser Leben reinspricht, was das mit uns zu tun hat. Herr, dass wir nicht gleich abschalten, sondern Herr, dass du uns überrascht mit deinem Heiligen Geist, mit dem, was du sagen möchtest. Vater, ich möchte wirklich bitten, dass du ja, kommst auch mit deinem Heiligen Geist und ja, deine Worte durch mich sprichst, mich gebrauchst, Herr, zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Amen. Also los geht's. Ich habe den Predigttext heute mal in vier Punkte unterteilt. Erstens, man darf den Kindern den Weg zu Jesus nicht versperren oder verbauen. Zweitens, die Kinder zu Jesus lassen bzw. führen. Drittens, mit kindlicher Haltung in den Himmel. Und viertens, Jesus sind Kinder unendlich kostbar und er nimmt sich Zeit für sie. Ich werde die ersten beiden Punkte deutlich länger ausführen als die anderen. Nicht, dass manche dann schon so einen Schock bekommen auf der Uhr und denken, boah, jetzt kommen noch zwei gleicher Länge. Nur, dass ihr schon mal ein bisschen vorbereitet seid. Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Hier sieht man, dass Kindersegnungen nichts Neues sind. Schon um die Zeitenwende herum haben die Eltern ihre Kinder zum Rabbiner gebracht, damit er sie segnete. Genau das haben sich in diesem Fall ja auch die Eltern von Jesus für ihre Kinder gewünscht. Er soll sie segnen, sie Gottes Schutz und Leitung anvertrauen. Aber plötzlich der Schock. Etwas, was sie nicht vorhergesehen haben. Die Jünger fahren sie an. Sie sind dagegen und machen es ihnen ziemlich unfreundlich klar. Natürlich war Jesus auch mal müde, aber den Jüngern scheint es hier nicht um die Mittagsruhe Jesu zu gehen. Dafür scheint die Reaktion viel zu heftig zu sein. Es wirkt eher so, als wollten sie vermeiden, dass Jesus diese üblichen Routinepflichten eines Rabbis noch machen muss. Er sollte nicht damit belästigt werden. Schließlich war das Himmelreich ja so nahe herangekommen. Und überhaupt war Jesus ja viel mehr als ein Rabbi oder Prophet. Und Da gibt es doch für ihn wichtigere Dinge, als sich mit Kindern abzugeben. Vielmehr müsste er klären, wer einmal im Himmelreich rechts oder links neben ihm stehen würde. Das ist interessant. Wir sehen das auch im Markus-Evangelium sehr deutlich, dass die Jünger direkt vor der Kindersegnung heftig darum streiten, wer rechts und links neben Jesus im Himmelreich sitzen wird. Und direkt danach wieder, noch einmal, streiten sie darum. Dann ist es Johannes und Jakobus und die anderen ärgern sich darum, dass sie ihn darum fragen, rechts und links neben ihm zu sitzen. Also es ist ganz offensichtlich, dass die Jünger sich als sehr, sehr wichtig vorgekommen sind. Und und sie haben sich wohl schon als die kommenden Minister Jesu im Himmelreich gesehen. Und da haben sie wohl jetzt schon gemeint, dass sie so ein bisschen den Zugang zu Jesus, wie gute Securities, so ein bisschen reglementieren müssen und so ein bisschen die Terminplanung für ihn auch übernehmen. Und wahrscheinlich haben sie der Kinderschar so den Weg versperrt und waren auch überzeugt, damit genau das Richtige zu tun. Aber das Gegenteil ist der Fall. Vers 14a. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig. Unwillig werden, das klingt bei uns im Deutschen nicht so krass. Aber es war wirklich eine heftige Reaktion. Dieses Wort unwillig kommt im Neuen Testament da nur einmal so vor in dem Fall. Und das zeigt schon richtig, Jesus, der hatte genug. Also das war eine heftige Reaktion. Jesus war aufgebracht. Das war für ihn ein absolutes No-Go. Das ging gar nicht, den Zugang zu ihm zu verwehren. Und das ist mein erster Punkt. Man darf den Kindern den Weg zu Jesus nicht versperren oder verbauen. Ich meine, all die wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern, wir sind wahrscheinlich meilenweit davon entfernt, unseren Kindern den Weg zu Jesus oder eine Begegnung mit Jesus verhindern zu wollen, verbieten zu wollen. Ob das jetzt bei den Royal Rangers ist, bei der Jugend oder im Kindergottesdienst. Ich weiß sogar von vielen Eltern, die jeden Mittwoch und jeden Freitag einiges auf sich nehmen, um ihre Kinder zu Ranger oder zur Jugend zu bringen. Und ich bin echt richtig happy darüber und euch Eltern sehr dankbar. Also auch hier nochmal von dieser Stelle herzlichen Dank euch dafür. Hat denn dieser Punkt, Kindern nicht den Weg zu Jesus zu versperren oder zu verbauen, überhaupt eine praktische Relevanz für uns? Ich glaube, dass er häufig versehentlich verbaut wird. Eher so aufgrund von fehlender Wachsamkeit. Indem man zum Beispiel zulässt, dass sich gewisse Dinge zu Hause breit machen. Zum Beispiel wird recht oft der Fernseher achtlos laufen gelassen. Dabei ziehen sich Kinder im Free-TV oder via DVDs Inhalte rein, die sie seelisch und geistlich nicht nur irritieren, sondern oft auch nachhaltig negativ prägen. Die Wertesysteme und Moralmaßstäbe dort stehen häufig im ganz krassen Widerspruch zu denen der Bibel. Kinder, die Filme wie Harry Potter, Thor oder Twilight anschauen, verharmlosen bald Zauberei und Magie, weil die Superhelden dieser Filme Zauberei und Magie gebrauchen, um etwas Gutes zu tun. Ja, manchmal sogar, um die Welt zu retten. Dabei geht es in diesen Filmen recht häufig um dämonische Mächte. Brettspiele und Computerspiele werden gespielt, wo das Ziel ist, der größte Zauberlehrling zu werden oder mit bestimmten Flüchen den Gegner zu besiegen. Wenn ich das kritisch anspreche, kriege ich recht häufig zu hören, Matthias, das ist doch nur ein Spiel. Ich empfinde, dass du da etwas zu gesetzlich bist. So wird es meist abgetan. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus sich dazusetzen würde und ein solches Spiel mitspielen würde? Also ich kann es wirklich nicht. Er würde sicher nicht sagen, das Spiel ist ja voller Zauberer und Flüche, aber Hauptsache, es macht Spaß. Gott hasst alles, was mit Zauberei zu tun hat. Dann wird es ihm nicht gefallen, wenn wir Spiele dazu spielen. Zudem ist es geistlich gesehen längst nicht nur ein Spiel. Der Teufel arbeitet da total subtil und fängt da schon im Kleinkindalter damit an, die Wege zu Jesus zu verbauen. Bibi Blocksberg, CDs und Bücher, Halloween und Co., Verharmlosen-Magie lassen sie sogar noch attraktiv erscheinen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, da war ich in einer Gemeinde, ich war Praktikant und wir hatten Gemeindeflohmarkt. Und all die Eltern, meistens waren es wirklich die Eltern, aber auch manchmal Kinder, haben ihre ganzen Kartons voller Spielsachen, voller Bücher, all das, was sie nicht mehr gebrauchten, zur Gemeinde gebracht, damit die dann im Gottesdienstsaal ausgestellt werden und da verkauft wurden, im öffentlichen Flohmarkt. Und wir, die Praktikanten, wir waren dafür zuständig, die Sachen so schön ein bisschen zu highlighten, einen guten Platz zu geben, damit die auch verkauft werden. Und was sich da aus den Kartons rausgezogen hat, das hat mich echt schockiert. Also das war jetzt, ja, klar, das erwartet man wie Blocksberg-Kassetten oder irgendwelche Bücher, aber das war es längst nicht nur. Ja? Also es gab wirklich Bücher mit Horror und wo es eigentlich nur ums Morden ging. Dann gab es Bücher, die wirklich nur sich um Esoterik gehandelt hat. Irgendwie satanische Gruppen, die irgendwie ihre Lieder auf CDs weiterbringen. Und wir sollten die alle so im Gottesdienstsaal alles verteilen. Und ich habe das gesehen, dass da viel solche Inhalte dabei sind und bin dann zum Pastoren-Ehepaar gegangen und habe gesagt, ja, also da sind wirklich einige Dinge dabei, die können wir hier nicht ausstellen, die können wir hier nicht verkaufen. Wir würden die ja in eine falsche Richtung führen. Die könnten ja vom guten Weg abkommen, wenn sie solche Literatur lesen, wenn sie solche CDs sich reinziehen. Und das Pastoren-Ehepaar war total uneinsichtig und wollte sich das gar nicht anschauen und dachte, nee, was da jetzt in den Kisten ist, das wird verkauft. Auch im Gottesdienstsaal habe ich noch diesen Spruch gesteckt bekommen, ne? Mit Speck fängt man Mäuse. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, war aber krass. Und in dieser Gemeinde war Hierarchie sehr, sehr stark ausgeprägt, sodass ich überhaupt diese Kritik da gebracht habe. Ich war gerade erst frisch in der Gemeinde als Praktikant, das war schon eigentlich ein Unding. Und dann lehnten sie das ab. Aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin nochmal hingegangen und sie haben dann richtig entnervt und böse mir gesagt, ich soll mich jetzt um mein Zeug kümmern und das in Ruhe lassen und wir verkaufen das hier einfach nur und das ist ja für einen guten Zweck. Aber ich dachte mir, wenn einer in die Kirche kommt, dann erwartet er gute Literatur, dann erwartet er nicht Dinge, die vielleicht seine Kinder nur noch auf einen schlechten Weg bringen. Ja? Und ich habe nicht locker gelassen. Ich habe irgendwann mit der Veranstalterin gesprochen und weil ich da recht unnachgiebig war, hat sie es mir dann eingeräumt. Das hat ihr nicht gefallen, aber sie hat es zugelassen. So habe ich die Dinge, klammheimlich nicht mit sehr viel Aufsehen, aber so rausgezogen aus den Verkaufsstellen, habe die dann ins Nebenzimmer gebracht, habe die CDs gleich zerbrochen, habe mit Wasser und Saft gleich über die Bücher gegossen, dass auch keiner mehr diese Tüten aufmachen und wiederverwenden kann. Ich habe da volle Arbeit geleistet, diese Sachen einfach zu zerreißen. Ja. Ich brauche dafür keinen Applaus, aber das war für mich das musste so sein. Ich wusste nicht, wie könnte man das anders machen? Wie könnten wir das verkaufen? Und ich habe mir dann, ich war erst am Anfang meines Praktikums, das relativ verscherzt gehabt mit dem Pastoren-Ehepaar. Der Mann hat es mir nach einer Zeit vergeben, die Frau nicht so sehr. Das war irgendwie schwierig dann, aber auch die Praktikanten waren erleichtert. Selbst die hatten das gesehen und erkannt und waren froh, dass ich da so eingeschritten bin. Ich habe es versucht, wirklich mit wenig Aufsehen erregen, aber es hat auch die Veranstalter genervt. Und sagten, Matthias, musst du hier nicht wie so ein Großinquisitor auftreten. War nicht meine Absicht. Aber ich will euch sagen, Das war einfach Literatur, CDs, Bücher über Esoterik, die sind einfach in Haushalten von Gemeindemitgliedern gewesen. Ja? Also das ist nicht von irgendwoher, sondern das ist zum Teil was bei uns zu Hause ist. Und das ist gefährlich. Und wir achten oft so genau darauf, dass die Kinder chemisch unbelastete und biologisch angebaute Nahrung zu sich nehmen. Und das ist auch gut und richtig so. Aber wir sollten bei ihrer geistlichen Nahrung mindestens genauso wachsam sein. Werwolf, Dämonen und Co. sind nicht nur Fantasie. Das musste ich leider auch schon öfter miterleben. Ganz kurz, ich erinnere mich, da war ich in New York. Wir haben Thanksgiving zusammen gefeiert. Das war eine ganz, ganz, ganz starke Lobpreiszeit, sehr intensiv und eine sehr intensive Gebetszeit, die sich direkt anschloss. Und neben mir saß eine Asiatin und meine Gabe ist es die der Geistunterscheidung. Ich hatte schon gesehen, dass sie irgendwie belastet ist, obwohl sie dreimal am Tag rausgegangen ist, zu evangelisieren und war sehr eifrig und voll dabei. Naja, und die Lobpreiszeit wurde immer intensiver und das Gebet, ne? Und auf einmal fing sie neben mir so ganz leise so das Winseln an. Und ganz kurze Zeit später, sie saß wirklich direkt neben mir, weinen. Und nach Weinen kam richtig eine Art Schreien. Und nach dem Schreien kam ein heftiges Kreischen. Und sie hat sich nicht mehr auf den Stuhl halten können. Die hat um sich geschlagen wie nochmal was. Da hatte keiner mehr eine Frage, was das ist und dass da dämonische Mächte am Wirken waren. 6 Leute haben dieses zierliche Mädel mit Mühe fixieren können, dass es sich nicht selbst verletzte. Die hatte so unglaubliche Kräfte. Ich will nur sagen, das ist nicht nur Fantasie. Das gibt es wirklich. Das ist Realität. Die Realität ist richtig krass. Und deshalb lasst uns scharfsinnig darauf achten, dass sich im Umfeld der Kinder nicht irgendwelche Dinge breit machen, die ihnen den Zugang zu Jesus nach und nach verbauen. Es ist gut, wenn wir bei Ranger oder bei der Jugend dafür einstehen, aber lasst uns da bitte genauso zu Hause sehr aufmerksam sein. Das wird ein Segen sein, ganz sicher. Mein 2. Punkt, die Kinder zu Jesus lassen bzw. führen. Vers 14b, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wir können viel dazu beitragen, dass die Kinder zu Jesus kommen. Ja, wirklich. Also ich bin wirklich buchstäblich auf dem Schoß meiner Mutter zum Glauben gekommen. Bei uns zu Hause ist längst nicht alles rund gelaufen. Es gab Existenzsorgen, viel Ehestreit. Aber für was ich meiner Mutter auf ewig dankbar bin, ist, dass sie beinahe täglich meinen Schwestern und mir aus der Kinderbibel vorgelesen hat. Und das vom Kleinkindalter an. Und damals wusste ich noch nicht, wie biblisch das ist, das war. Denn in 5. Mose 6-7 steht, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Ich habe in so jungen Jahren schon viele Geschichten aus der Bibel gekannt, fand die richtig spannend, hatte viele, viele Fragen darüber. Ja, gerade über Gott und den Himmel. Und wirklich, das klingt sehr unwahrscheinlich, aber das ist, denke ich, wirklich viel auch die Vorarbeit meiner Mama gewesen. Mit 5 oder 6 Jahren, nachdem ich Mama gefragt habe, wie man das denn macht, habe ich mein Leben Jesus übergeben. Ja, im kindlichen Glauben. Aber ich habe es wirklich ernst gemeint. Und heute bin ich immer wieder bestürzt, dass viele Gemeindeteens im Alter von 16, 17 Jahren, die die Geschichten von Josua, Gideon, Samuel nicht mehr erzählen können. Ganz gleich, in welcher Gemeinde du bist. Also mit 7 oder 8 Jahren hätte ich die alle detailliert erzählen können. Nicht, weil ich so toll war, weil meine Ma mir die täglich einfach vorgelesen hat. Und das bedeutet es, Kinder zu Jesus kommen zu lassen oder zu ihnen zu führen. Natürlich ist es in Ordnung und cool, Bücher wie Findus und Patterson und Benjamin Blümchen zu lesen. Ich weiß Bescheid, ich habe jahrelang gebabysittet. Aber ich meine, ich bin sogar der Überzeugung, dass die Kinderbibel in der Kinderstube das meistgelesenste Buch sein sollte. Und 9- und 10-Jährige, den dürft ihr gerne schon aus der Hoffnung für alle vorlesen. Das ist auf keinen Fall zu früh. Dann sind sie mit 14 oder 15 Jahren auch darauf vorbereitet, wenn sie zum Beispiel in der Jugend zu hören bekommen, dass es vor Gott nicht okay ist, wenn wir außerhalb der Ehe Sex haben oder so. Dann sind sie darauf vorbereitet, das haben sie schon gehört. Eine gute christliche Erziehung und viel Gebet kann nicht garantieren, die Kinder später einmal Jesus nachfolgen werden. Aber ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber ich habe das als Jugendleiter oft gesehen, aber es begünstigt das sehr. Mir kommt so vor, als wenn Kinder und Jugendliche es heute in einer postmodernen Gesellschaft besonders schwer haben. Alles ist relativ. Orientierung wird häufig gesucht, aber nur selten gefunden. Sexuelle Freizügigkeit überall kann sich dem eigentlich gar nicht entziehen. Ganz schwierig. Sündig gilt beinahe schon als ein Synonym für reizvoll. Umso wichtiger ist, dass wir unseren Kindern den Weg zu Jesus zeigen und sie auch zu ihm führen. Markus 10, 14 bis 16. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Das ist mein dritter Punkt. Mit kindlicher Haltung in den Himmel. Das ist vielleicht für mich der schwierigste Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich versuche immer alles zu durchdenken. Situationen, die vor mir liegen, Argumentationsverläufe, Probleme. Und ich will immer alles verstehen, egal was es ist. Auch die schwierigsten Passagen in der Bibel. Ich glaube, ich verlasse mich häufig auf mein Denken und vertraue darauf. Kennst du das auch? Meine wichtigste Erkenntnis beim Lobpreisabend mit Johnny Nimmo war, du musst nicht immer alles verstehen, Matthias. Schon Paulus sagte, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich gemacht? Mit unserem begrenzten Denken stehen wir Gott häufiger im Weg, weil wir häufig nur vertrauen wollen, wenn wir es auch verstehen. Kinder sind da ganz anders. Sie müssen nicht immer alles verstehen. Sie müssen nur wissen, von wem es kommt. Wenn Papa seinem Jungen sagt, ich bin der Schnellste, ich habe heute 5 Porsche überholt, dann glaubt sein Vater, dann glaubt sein Sohn ihm das. Der weiß vielleicht sogar von seinem Auto-Memory, was die Höchstgeschwindigkeit ist von einem Porsche. Aber das kann sein Papa. Der kann wirklich alles. Der muss seinem Vater ihm nicht noch erklären, dass er den Golf GTI vorher ordentlich getunt hat und die unwichtigen Teile rausgeschmissen hat. Er ist sein Vater. Das Kind vertraut seinem Vater und nicht seinem Verstand. oder viel mehr seinem Vater als seinem Verstand. Und von genau dieser Haltung des kindlichen Vertrauens spricht hier Jesus. Gott ist der Inbegriff des vollkommenen Vaters. Und meine Frage an uns ist, wann fangen wir als Kinder Gottes an, Gott zu vertrauen, so wie Kinder ihren Eltern? Wenn wir glauben, dass Jesus der Herr ist, er aus Liebe am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dann dürfen wir einfach wie ein Kind darauf vertrauen, dass wir einmal mit ihm im Himmelreich sein werden. Genauso wie es in Vers 15 heißt. Wie ein Kind zu Gott betet, einfach, ehrlich und vertrauensvoll, ist es notwendig, Jesus nachzufolgen. Einfach, ehrlich, vertrauensvoll. Genau das ist nötig, um ins Himmelreich zu kommen. Letzter Punkt. Jesus sind Kinder unendlich kostbar und er nimmt sich Zeit für sie. Vers 16. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Als die Kinder zu Jesus strömen, überrascht er die Eltern. Er macht nicht so seine Pflichten als Rabbiner und segnet sie schnell und geht wieder weiter und hat dann wieder Besseres zu tun. Nein, er nimmt sich Zeit für die Kinder. Er schließt sie in die Arme, hat sich sicher mit ihnen ausgetauscht, sie liebevoll ermutigt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er auch mit ihnen gespielt hat. In der Luther-Übersetzung heißt es, er herzte sie. Ich finde das ein ganz tolles Wort. Er herzte sie. Also mit ganzem Herzen war er bei ihnen und mit ihnen. Und natürlich segnete er die Kinder auch. Wie Jesus sich Zeit nahm für die Kinder, sie herzte und segnete, sind auch wir aufgerufen, mit ihnen umzugehen. Das ist manchmal eine Challenge und im Alltag nicht immer ganz leicht. Aber Jesus ist da unser großes Vorbild. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir haben Schwierigkeiten und manches gelingt uns nicht. Aber Jesus ist gnädig und wohlwollend und er hilft uns dabei und wir können da wirklich mit ihm rechnen. Und Kinder sind Jesus unendlich kostbar. Und ich meine, das kann ich hier in dieser Gemeinde auch sagen. Uns sind Kinder hier in der Gemeinde unendlich kostbar und euch natürlich Eltern dann auch zuallererst. Wir sind eine, vielleicht sogar die kinderreichste Gemeinde hier in Osnabrück. Und wir sehen diesen unendlichen Wert von Kindern in unserer Gemeinde. Es ist ein Riesensegen und ein Riesengeschenk Gottes. Und so heißt es dann auch im Psalm 127, Verse 3 bis 5a. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seine Köcher mit ihnen gefüllt hat. Amen.